So, alles ist sortiert. Und ich möchte heute die Predigt starten, indem ich euch von Lukas erzählen möchte. Den dürftet ihr jetzt gleich sehen. Lukas ist 20 Jahre alt. Gerade waren ja die Olympischen Spiele in Italien und Deutschland hat dort ordentlich abgeräumt und die anderen Nationen ziemlich alt aussehen lassen. Die Bilder, die er aus Italien gesehen hat, die haben Fernweh in ihm geweckt. Aber ich greife schon ein Stückchen vor, ich fange noch ein bisschen weiter an, damit wir Lukas erstmal kennenlernen. Lukas wohnt in einem grauen Plattenbau mit circa 50 anderen Menschen, die dort auch in dieser Plattenbauwohnung und diesem Gebäude wohnen. Er hat eine kleine eigene Wohnung. Eigentlich hätte er, wenn er ehrlich ist, gerne eine andere gehabt, aber er hatte keine Wahl. Entweder die Wohnung oder keine. Lukas arbeitet derzeit in einem staatlichen Betrieb und produziert dort Werkzeuge für große Maschinen. Aber eigentlich wollte er gern studieren. Aber er hat keinen Studienplatz bekommen. Alle Plätze waren schon belegt. Dabei war er nie schlecht in der Schule. Eigentlich gehörte er sogar zu den Besten in seiner Klasse. Und jetzt darf er oder muss er miterleben, wie andere studieren dürfen, aber er halt nicht. Und das fühlt sich ziemlich ungerecht an. Auf Arbeit kommt immer mal ein Kollege zu ihm und sagt ihm, wenn du dich ein bisschen mehr engagieren würdest politisch, dann könntest du ganz schön Karriere machen, dann würdest du aufsteigen. Dann würden sich einige Türen öffnen. In seiner Freizeit trifft sich Lukas gern mit Freunden. Musik hören, Fußball spielen und ein bisschen was miteinander unternehmen. Das Leben genießen, so gut es halt geht. Und trotzdem ist da immer irgendwie dieses unbehagliche Gefühl, beobachtet zu werden. So richtig frei fühlt sich Lukas selten. Dabei, Lukas geht auch in die Kirche. Und dort schätzt er es, dass er sich mit anderen austauschen kann und dass er sich dort sogar in diesen geschützten Mauern kritischer äußern darf, als es sonst im Alltag der Fall ist. Aber auch hier beschleicht ihn manchmal die Sorge, dass er abgehört wird, dass da Dinge belauscht werden. Von manchen aus Lukas' Umfeld haben sie gehört, dass sie in ferne Lande reisen können. Das wird er auch gern mal machen. Er hat ja vorher die Olympischen Winterspiele schon gesehen und da kam dieses Fernweh auf. Und gleichzeitig weiß er, dass das gar nicht so einfach ist. Da müssen unzählige Papiere ausgefüllt werden, da muss man lange warten und die Chance, ob das klappt, ist eher gering. Bis dahin tröstet er sich mit dem Riesengebirge und fährt gern dorthin. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich meine, das Essen ist auch lecker. Abends liegt Lukas in seinem Bett und seine Gedanken kreisen. So richtig unglücklich ist er eigentlich nicht. Sein Arbeitsplatz ist sicher. Er verdient Geld, mit dem er sein Leben unterhalten kann. Er kommt gut durch. Er hat Freunde und lebt in einem Land, was beständig Erfolge feiert. Von einem Erfolg zum nächsten. Von einem Wachstum zum nächsten. Und auf der anderen Seite ist da aber immer wieder diese Unfreiheit. Er bedauert die wenigen Wahlmöglichkeiten in seinem Leben und fühlt sich in seiner Lebensgestaltung stark gehemmt. Das ist Lukas. Was ich euch vergessen habe, ist die Überschrift. Was, wenn die Mauer 1989 nie gefallen wäre? Was, wenn wir noch in der Deutschen Demokratischen Republik wohnen oder leben würden? Dann würde unser Alltag wahrscheinlich so aussehen wie von Lukas jetzt. Lukas ist eine KI-Animation, den habe ich mir ausspucken lassen. Also wer jetzt sagt, oh Schmuck ist Karlchen, hast du mal eine Telefonnummer, tut mir leid. Das wird nee. Warum wähle ich diesen Einstieg in die Osterpredigt? Ganz einfach, es gibt Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, die haben so einen Einfluss, dass es Dinge komplett wendet. Wir haben gerade gehört, natürlich skizziert, wie würde ein Leben heute aussehen, wenn die DDR noch bestehen würde. Viele fühlen sich vielleicht an ihre Jugend erinnert, an ihr Leben, an das, wie sie groß geworden sind. Und vielleicht trifft davon was. Und jetzt würden manche sagen, und das ist sicherlich richtig, da war nicht alles schlecht. Und gleichzeitig merkt man, was daran auch wirklich müßig war und schwierig. Und was plötzlich mit einem Mauerfall, mit so einem historischen Ereignis sich verändert hat. Andreas, du kannst ihn wieder wegmachen. Und warum erzähle ich uns das? Weil ich uns gleich eine Bibelgeschichte vorlesen möchte, nämlich von Paulus. 1. Korinther 15, ab Vers 12. Dort heißt es: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist eure Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Erstmal bis dahin. Die Situation in Korinth muss so gewesen sein, dass es dort Menschen gab, die der Gemeinde Jesu angehört haben, die Auferstehung der Toten generell geleugnet haben. Wie sie zu diesem Entschluss gekommen sind, ob sie in der Tradition der Sadduzäer standen, die aus dem jüdischen Zweig ja jegliche Auferstehung der Toten abgelehnt haben, das wissen wir nicht. Aber es ist etwas, wo für Korinth, es das Problem bestand, dass eine Auferstehung der Toten grundsätzlich keine Option gewesen ist. Die gab es einfach nicht. Und es gibt es nicht, dass Tote auferstehen. Heute würden wir sagen, wissenschaftlich kann das nicht erwiesen werden, also kann es das auch nicht geben. Weil spricht dagegen jegliche menschliche Logik. So die Herleitung der Menschen damals und auch heute. Und was macht Paulus? Er nimmt es auf. Und er macht erstmal klar, was es bedeutet, wenn es wirklich keine Auferstehung gegeben hat. Welche Konsequenzen hat so eine Auffassung? Das Erste, wenn es grundsätzlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist es unmöglich, dann ist Christus nicht auferstanden. Das ist eine logische Konsequenz. Wenn keiner von den Toten aufersteht, dann kann auch Christus nicht auferstanden sein. Die Verkündigung, die Paulus und die Apostel und die ganzen Mitarbeiter gebracht haben, ist dann nach dem, was ich uns vorgelesen habe, ist nichtig oder vergeblich. Man könnte es auch übersetzen mit inhaltslos, gegenstandslos, grund- und sinnlos. Ebenso wie euer Glaube. Der ist dann inhaltslos, gegenstandslos, grundlos und sinnlos. Nichtig halt, vergeblich. Das können wir uns alles schenken. Zweitens, Paulus und alle Apostel, die diese Botschaft verkündigen, sind Scharlatane. Sie bezeugen etwas vollkommen Falsches. Das wäre A, moralisch verwerflich, weil sie die ganze Zeit mit jedem Auftreten Lügen verbreiten. Und das wäre rein erstmal nur innerweltlich vollkommen moralisch verwerflich. Und zweitens ist es auch gotteslästerlich, weil sie ja im Namen Gottes Falschheiten verkünden. Und nicht nur das, Paulus und seine Mitarbeiter würden für diese Illusion Schwerstes in Kauf nehmen. Wenn man da mal anguckt, was Paulus so Schönes alles durchgemacht hat, Steinigungen, Peitschenhiebe, Hunger, Kälte, Hitze, Strapazen, Todesdrohungen, wilde Tiere und weiteres mehr. Alles nur um Menschen zu betrügen und zu belügen. Drittens, wenn Tote nicht auferstehen, dann wird es keine Sündenvergebung geben. Die gibt es nicht. Das bedeutet, die Trennung zwischen Mensch und Gott ist nicht überwunden. Der Zorn Gottes liegt noch auf jedem einzelnen Menschen. Es gibt keine Heilsgewissheit und es gibt keinen Frieden mit Gott. Viertens, jeder Entschlafene, also jeder Gestorbene, ist verloren, vernichtet, zerstört. Es gibt keine Hoffnung. Jede Hoffnung, einen geliebten Menschen in der Ewigkeit wiederzusehen, ist hinfällig. Und fünftens, Christen wären dann die elendsten, erbärmlichsten, bemitleidenswertesten Menschen von allen. Warum? Christsein bedeutet Selbsthingabe, Verzicht und ein Leben in der Nachfolge Jesu, was Schwierigkeiten in Kauf nimmt, was diese erduldet, aushält, welches Leid inkludiert und Verfolgung akzeptiert, weil es eine Erbe ist für die, die Jesus nachfolgen. Aber wie erbärmlich wäre das alles, wenn das alles umsonst ist, wenn es alles vergeblich ist, wenn der Lohn für dieses Leben die ewige Verdammnis wie für alle anderen Menschen ist, weil es keine Vergebung der Sünde gibt, dann wäre es ein eigensüchtiges und selbstsüchtiges Leben deutlich attraktiver und besser. Wenn wir dann uns nur um uns drehen und wenn wir nur nach unserem Gusto leben und immer versuchen, das Beste für uns rauszuholen, dann sind wir da viel besser dran. Weil dann hat man es wenigstens in diesem Leben gut. So. Und das ist das, was Paulus uns vorstellt, was es bedeutet, wenn es keine Auferstehung gibt. Das ist die Argumentation, das ist die Konsequenz, die uns Paulus vorstellt, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Und dann können wir uns überlegen, wie dieses Leben aussieht. Wir sind noch in unseren Süchten, wir sind gefangen, wir sind versklavt unter der Sünde, wir haben keine andere Wahl zu handeln, als nur dem Herrn dieser Welt, dem Teufel, zu dienen. Das ist die Konsequenz, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Das macht Paulus klar. Und wenn wir es ein bisschen näher ranholen, dann sind wir nochmal beim Lukas und können uns vorstellen, was wäre passiert, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Dann merken wir, was das plötzlich für ein vollkommen anderes Leben mit sich bringt. Was das für eine komplett andere Art ist zu leben. Und gerade die Älteren können das wahrscheinlich noch viel trennschärfer zeigen, weil die das selber am eigenen Leib erfahren haben. Wer die Auferstehung aus dem christlichen Glauben herausstreicht, der erntet dieses Leben, was wir hier gerade gehört haben. Und jetzt kann entgegnet werden, nun gut, das ist ja alles ganz nett, aber das beweist ja noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und ja, das ist richtig, das ist kein Beweis für die Auferstehung, aber diese Argumentation, die wir gerade bei Paulus gesehen haben, die macht erstmal ein was deutlich. Nämlich, dass Menschen aufgrund einer Auferstehungshoffnung, eines Auferstehungsglaubens und auf diese Gründung, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihr Leben in einer Art und Weise gestaltet haben, wo es Kraft drin braucht. Wenn aber das nicht gegeben ist, dann ist es inhaltslos. Das heißt, man würde in der Theologie und man würde in der Wissenschaft davon sprechen, es gibt eine Wirkungsgeschichte. Und die Wirkungsgeschichte, die von der Botschaft ausgeht, hat unterstützende, hat hinweisende Bedeutung, hat einen hinweisenden Charakter. Sie macht deutlich, dass in der Botschaft Kraft liegt, Kraft zur Verwandlung, Kraft zur Veränderung. Und das hat ein Zeitgenosse von uns ganz schön ausgedrückt, nämlich der Sänger der Band U2 Bono. Der Frontsänger hat mal gesagt, beschreibt, wie er zu Jesus gekommen ist. Und da sagt er zuerst, Jesus lässt dich nicht vom Haken. Die Heilige Schrift lässt dich nicht so leicht vom Haken. Wenn die Leute sagen, er ist ein guter Lehrer, Prophet, wirklich netter Kerl, das ist nicht das, was Jesus von sich selbst dachte. Man steht also vor der Herausforderung, dass Jesus entweder der war, für den er sich ausgab, oder ein völlig durchgeknallter Spinner. Da muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und in einem anderen Interview sagt er, und ich finde es schwer zu glauben, dass hunderte Millionen von Leben, ja die halbe Erde, während 2000 Jahren von Jesus berührt und inspiriert wurde. Und da soll nicht eine göttliche Kraft dahinter sein? Das glaube ich nicht. Das ist genau das, was Bono hier macht. Er guckt auf das, was hat diese Botschaft von Jesus Christus, was hat diese Verkündigung, Jesus ist auferstanden. Er hat alle Schuld getilgt, er hat den Tod überwunden. Was hat das für eine Auswirkung in dieser Welt gehabt? Und er sagt, daran dann zu glauben, dass dort nicht Gott seine Finger im Spiel hat, das ist irriger zu glauben, als zu glauben, dass Gott da drin ist. Okay, der erste Teil. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Ich lese weiter. Und zwar ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn sich selbst dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Wir gehen langsam nochmal durch. Paulus in aller Schönheit und in aller Verschachtelung, die es nur gibt. Ihr Lieben, nach diesen ganzen Hätte-wäre-wenn-Szenarien, was wäre gewesen, wenn Christus nicht auferstanden ist? Konstatiert und hält Paulus fest, Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und er sagt das in einem großen Bewusstsein. Einerseits, weil er es persönlich am Leib erfahren hat, wie Christus ihm begegnet ist. Er ist persönlicher Zeuge dieser Auferstehung. Und am Anfang des Kapitels 15 im Korintherbrief zeigt er noch mehr auf, wer alles Christus nach der Auferstehung gesehen hat. Da waren die Frauen, da waren die Apostel, da waren 500 Zeugen. Also das heißt, Paulus macht eine Liste auf und sagt, hey, es gibt nicht nur einen, es ist nicht nur ein Spinner dabei. Und wir haben jetzt nicht die Zeit anzugucken, wie das genau bedeutet, ne? Ob das ausreicht als Beleg für die Auferstehung. Das habe ich in einer anderen Predigt gemacht, ich habe keine Ahnung mehr an welchem Jahr, aber irgendwo gibt es die sicherlich noch. Vielleicht machen wir die auch nächstes Jahr. Aber Paulus macht deutlich, dass das etwas ist, wo eine starke Bezeugung da ist. Menschen haben Gott erlebt. Menschen haben den auferstandenen Christus gesehen. Und deswegen verkündigen sie jetzt und deswegen rufen sie aus, Christus ist auferstanden aus den Toten. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und jetzt baut er eine neue Argumentationskette auf. Was bedeutet es, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist? Dann ist er der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus lebt, er ist der Erstling der Entschlafenen. Ich will es erklären mit Beispielen. Kennt jemand von euch Edmund Hillary und Tenzing Norgay? Sehr gut. Ich habe es vom Tops schon gehört und Martin hat sich auch gemeldet. Die sind als erstes mit Sauerstoff auf Mount Everest gewesen. Das waren Erstlinge ihrer Art. Wer hat von euch schon mal von Roald Amundsen gehört? Martin, wer war das? Südpol, genau. Es war ein Wettrennen und er hat es geschafft und war als erstes am Südpol. Neil Armstrong, den haben wir, und da meine ich jetzt nicht, glaube ich, den Musiker, sondern den, den sie auf den Mond geschossen haben, der war als erstes auf dem Mond. Und dann, in der Liste muss irgendwas Sportliches dabei sein, der VfB Leipzig, das ist der erste deutsche Fußballmeister. Das waren alles Erstlinge ihrer Art. Das waren die, die als allererstes etwas getan haben, was vorher scheinbar unmöglich war. Es gibt dieses schöne Sprichwort, alle sagen, es ist unmöglich, dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Christus ist der Erstling aus den Toten. Er ist der Erste, der diese Schallmauer durchbrochen hat. Und er ist der Gegensatz, auch nochmal, das muss man sagen, von Lazarus, dem Jüngling von Nain und dem Mädchen von Kapernaum, die Jesus ja zu seinen Lebenszeiten auferweckt hat. Denn das waren nur Lebensverlängerungen. Die sind wieder gestorben. Jesus ist aber der Erste, der auferweckt wurde und in Ewigkeit lebt, der nicht mehr stirbt. Ja, Jesus lebt jetzt in einem neuen Körper, dem sogenannten Auferstehungskörper, Auferstehungsleib. Jesus ist der Erste der neuen Schöpfung Gottes. Und ein paar Verse später beschreibt Paulus, wie dieser neue Körper gestaltet ist. 1. Korinther 15, 53 bis 57. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, dieses sterbliche Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, wenn das vergängliche Unvergänglichkeit und das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde und die erhält ihre Kraft durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Christus, Jesus Christus, durch unseren Herrn gibt er uns den Sieg. Und das ist Jesus, der Erstling. Bei ihm ist es schon passiert und wenn er wiederkommt, dann wird es in einem Moment passieren und jeder, der am Leben ist, wird sofort verwandelt. Alles Verwesliche wird weggetan und Unverweslichkeit wird angezogen. Alles Sterbliche wird hinweggetan und es wird Unversterblichkeit anziehen. Jesus behebt so das Virus, das die Menschheit seit dem Sündenfall in seinen Klauen hält. Der Michael hat am Anfang davon vorgelesen. Durch Adam und seinem Ungehorsam kam der Tod, durch Jesus kam das Leben, das den Tod überwindet. Er hat den Weg vom Tod zum Leben geebnet. Er ist hindurchgebrochen. Und so zieht Paulus das erste Fazit. Alle, die in Adam sterben, also in der Wesensart Adams, im Ungehorsam Gott gegenüber, die sterben. Die sterben ewiglich. Alle, die in Christus sind, werden lebendig gemacht. Sie werden in Ewigkeit bei Gott sein. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6, Vers 23. Und dann heißt es weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind vom Leben zum Tod hindurchgedrungen. Nicht, weil wir es können, sondern weil uns Christus dort hineinnimmt. Weil er uns vorausgenommen ist, weil er es uns zurechnet. Weil er derjenige ist, der uns das auf unser Konto bucht, auf Haben. Er bewirkt es in uns. Er macht uns lebendig. Und jetzt nimmt uns Paulus mit rein und sagt, wie geht das nun zu? Also wie funktioniert das? Paulus spricht hier von einer neuen Ordnung. Das ist der Vers 23. Von einer bestimmten Reihenfolge. Oder, das überrascht uns vielleicht, im Griechischen kommt dieses Wort, was hier verwendet wird, aus der Militärsprache. Man kann auch sagen, es gibt hier Heeresabteilungen. Drei Abteilungen nennt Paulus und diese drei Abschnitte, die sind dann, wie es in dem Militär und in dem Heer normal ist, mit einem bestimmten Auftrag versehen. Also da kommt noch was dazu, was dann für diese Division, für diese Abteilung quasi der Auftrag ist. Erstens, dort heißt es, als Erstling Christus. Das haben wir gerade schon angeguckt. Jesus, der Erste aus den Toten. Er hat Vorrang vor allen anderen. Und mit seiner Auferstehung, mit seinem Überwinden des Todes, hat Gott eine neue Heilsepoche angesprochen, anbrechen lassen. Die ist dort losgegangen. Das ist das Zeitalter der Gnade. Das ist das Zeitalter der Liebe, die offenbart worden ist am Kreuz, wo Jesus für alle Sünden starb. Wo er Versöhnung gewirkt hat zwischen Gott und Menschheit. Und wo er der Mittler ist, der Stellvertreter, der das gewirkt hat, was kein anderer tun konnte. Nämlich Gott und Menschheit wieder aufs Engste zusammenzubringen. Und jetzt ist es der Auftrag der Gemeinde seit diesem Tag an, dass sie Menschen heimsuchen in das ewige Reich Gottes durch Liebe und Gnade. Der Feind wird überwunden, wenn Menschen die Liebe Gottes, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart und die das Grab überwunden hat, die das Grab nicht festhalten konnte, wenn sie dem glauben und ihm nachfolgen. Das Zweite, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Dort werden die Toten auferstehen, die in Christus sind. Und sie läuten das neue Heilszeitalter an, die neue Epoche, das tausendjährige Reich. Und dort regieren sie mit dem Auferstandenen in diesem Zeitalter. Sie regieren mit Christus. Und sie herrschen über diese Erde. Und diese Königsherrschaft Gottes wird sichtbar, indem Christus als der Herr unter ihnen ist. Und das Letzte, das Ende oder in anderen Varianten das Ziel. Also worauf läuft der ganze Spaß hinaus? Alle Herrschaft, Gewalt und Macht ist beseitigt. Jesus hat sie überwunden. Wir wissen aus der Offenbarung, dass am Ende der Teufel mit seinen Schergen nochmal losgelassen wird. Und zu einer letzten Schlacht kommt. Das Ziel ist, dass dort alles unter die Füße Jesu gelegt wird. Dass alles überwunden wird, dass alles unterworfen wird und alles Antichristliche, alles Verderbliche, alles Sündige wird hinweggetan unter die Füße Jesu. Er ist derjenige, der darüber regiert. Ein Zitat. Er wird aber mit unwiderstehlicher Gewalt vernichten alle gottwidrige Herrschaft. Gemeint sind die sich absolut setzenden staatlichen Gewalten, gipfelnd im Antichrist. Hinwegtun wird er alle Obrigkeit, im Blick sind alle, die die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über Menschen ausüben wollen, seien es Religionen, Ideologien oder Machthaber. Und alle Gewalt, besonders, ist an Mächte und Machthaberei gedacht, die sogar Wunderkraft, übernatürliche Macht gegen Gott einsetzen, wie es in der antichristlichen Zeit geschehen wird. All das wird hinweggetan und wird den Füßen Jesu unterworfen. Er unterwirft es. Und nachdem Jesus so alles unterworfen und besiegt hat, und das überrascht uns vielleicht, übergibt er dieses Reich Gott dem Vater. Paulus führt darin einen für uns total ungewöhnlichen Gedanken an. Jesus unterwirft Gott dem Vater das Reich, damit Gottes Ehre vollkommen sei. Ich lese uns nochmal die Verse 27, 28. Wenn es nun heißt, dass ihm, also Jesus, alles unterworfen ist, dann ist selbstverständlich der ausgenommen, in Klammern Gott der Vater, der ihm alles unterworfen hat. Und wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das Ziel der Schöpfung, das Ziel der Heilsgeschichte Gottes ist, Gott sei alles in allem. Wie geht das zu? Zuerst gibt Gott dem Vater Jesus alles in die Hand. Er unterwirft ihm alles. Das ist das, was Jesus in seiner Himmelfahrt kurz vorher sagt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Dort empfängt er es. Dort ist dieses Bewusstsein da. Mir ist es gegeben. Und dann sendet er seine Jünger los. Ausgenommen ist die Macht über den Vater selbst. Das offenbart uns hier Paulus. Jesus ist alles unterworfen, ausgenommen dem, der ihm alles unterworfen hat. Gott gibt Jesus jede Macht und Jesus hat damit ein klares Ziel. Er vollzieht den Heilswillen des Vaters, damit Gottes Ehre vollständig wird. Dass dort Vollkommenheit erreicht wird. Ich bin dabei, als ich darüber nachgedacht habe und als ich mich auf diese Predigt mit vorbereitet habe, ist mir ein Vers in den Gedanken gekommen, den ich bis jetzt immer für das Erdenleben Jesu reserviert gesehen habe. Jesus sagte im Johannesevangelium einmal: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So hat Jesus gelebt. Und so lebt er bis heute. Er lebt in dieser tiefen Verbundenheit mit dem Vater. Er lebt in dieser tiefen Abhängigkeit vom Vater. Bis heute. Und es ist für Jesus nicht etwas, wo er sagt, Menno, ich will immer selbstständig sein. Sondern für Jesus ist es die höchste Freude, zu tun, was sein Vater ihm aufträgt. Was sein Vater ihm in die Hand gibt, seinen Willen auszuführen, um damit Gott, dem Vater, die höchste Freude und Ehre zu machen. Und nachdem Jesus seinen Auftrag erfüllt hat, alles zu unterwerfen, alles unter seine Herrschaft zu bringen, dann wird sich Jesus final Gott unterwerfen, damit Gott alles in allem sei. Das ist das Ziel, was Gott mit dieser Schöpfung hat. Das hat begonnen in der Auferstehung. Und es läuft darauf zu. Alles beginnt mit dieser Auferstehung Jesu. Das ist Evangelium. Der Sieg ist schon errungen. Evangelium damals war diese Siegesbotschaft von Marathon. Da hat jemand gesiegt. Und bevor dieser Sieg sichtbar wurde und sich ausgewirkt hat, kam einer angerannt und hat diesen Sieg verkündigt, auch wenn er sonst noch nicht sichtbar war. Aber dieser Sieg setzte sich im Nachgang durch. Der Sieg ist schon errungen. Christus hat den Sieg. Der Kampf ist gewonnen, alles ist schon vorgezeichnet und jetzt muss sich dieser Sieg nur noch ausbreiten und durchsetzen. Christen stehen auf der Seite des Siegers. Christen leben heute schon im Sieg Jesu. Das ist alles gezeichnet von diesem Tag an. Von daher lassen sich Christen bestimmen. Von daher lassen sie sich prägen. Von dem her lassen sie ihr Leben gestalten. Christen schmeißen deswegen Sünde aus ihrem Leben und brechen mit allem zerstörerischen Verhalten. Sie dulden keine Halbheiten, sondern sie wollen ihrem Herrn ganz gehören. Christen breiten durch ihre Liebe und ihren Gehorsam Gott gegenüber in dieser Welt sein Reich aus und laden Menschen dazu ein. Sie geben diesen Sieg weiter. Christen leben aus dieser Kraft der Auferstehung im neuen Leben durch Gott Es ist ihnen von Gott gegeben und lassen ihn durch ihr Leben wirken. Und Christen suchen danach, Gott Ehre zu machen mit ihrer ganzen Lebensgestaltung und ordnen sich deswegen auch in dieser Welt unter. Weil Christen um all dieses wissen, verkündigen sie auf diese Art und Weise die Auferstehung Jesu in ihrem Leben und durch ihr Leben. Wenn es keine Auferstehung gegeben hat, dann können wir uns das alles schenken. Das bedeutet aber, wir sind in unseren Süchten, wir sind in unseren Gebundenheiten und der Zorn Gottes liegt auf uns. Wenn die Auferstehung wahr ist und wenn sie stattgefunden hat, so wie es seit mehreren tausend Jahren Menschen bezeugen, weil sie es erlebt haben, weil sie diese Kraft, die verändernde Kraft Gottes erlebt haben, dann hat das Konsequenzen fürs Leben. Dann prägt es uns, dann gestaltet es sich um. Dann werden wir in das Ebenbild Gottes verwandelt. Er tut es in uns und wir sollen uns dem hingeben. Tag für Tag in den kleinen Dingen ihm mehr vertrauen lernen, ihm mehr gehorchen, ihm mehr gehören und mit allem danach suchen, Gott die Ehre zu geben und uns Jesus als Vorbild nehmen, für den es die höchste Freude war, das zu tun und das auszuführen, was Gott, der Vater, von ihm wollte. In dieser Linie stehen wir als Christen. Dem sollen wir nachfolgen. Dem sollen wir uns hingeben. Mit einem Ziel, was Gott uns gesetzt hat. Hier in dieser Welt durch Liebe und Gnade Menschen bezeugen, dass Jesus lebt. Dass er Veränderung schenkt. Und mit dieser frohen Erwartung, unser Herr kommt wieder. Und seine Herrschaft und sein Reich wird sichtbar unter uns. Und vielleicht sind wir dabei, wenn er da kommt. Vielleicht sind wir bis dahin schon entschlafen. Aber dann werden wir mit auferweckt. Und wir werden in diesem Reich mit herrschen. Und wir werden erleben, was es bedeutet, dass Christus alles unter seine Füße nimmt. Alles unter seine Herrschaft zwingt. Weil er der Herr ist. Weil er der König ist und weil ihm alle Ehre gebührt. Amen. Wir singen gemeinsam noch ein Lied.